Willkommen zum Podcast «Gesucht und angehört» von der ADA Zürich. Die ADA Zürich ist eine Beratungsstelle für Angehörige von Personen mit einer Abhängigkeitserkrankung. Mein Name ist Marisa Schenkel, ich bin Beraterin bei der ADA. In diesem Podcast geht es um die Erfahrungen aus dem Leben von Familien, Freundinnen, Arbeits- oder auch Vereinskollegen, Kolleginnen im Umfeld von einer Person mit einer Abhängigkeitserkrankung. Der Podcast will auch eine Gelegenheit bieten, die ADA und unsere Beratungsarbeit kennenzulernen. Mein heutiger Gast bist du, Erwin. Herzlich willkommen.
Danke.
Schön, bist du da.
Danke, gleichfalls.
Merci. Magst du dich gerade ein bisschen vorstellen?
Ja, ich bin der Erwin. Ich bin einerseits Präsident von der ADA und andererseits bin ich Vater von 2 Söhnen. Wobei der jüngere Sohn leider vor rund 25 Jahren ins Kokain abgerutscht ist und eine lange, lange Geschichte erlebt hat und nicht mehr daraus herausgekommen ist.
Möchtest du mal erzählen, wie die Anfangsgeschichte war, vielleicht was da passiert ist? Und dann später können wir vielleicht noch, wie du zu der ADA oder in deine Rolle hineingekommen bist.
Genau.
Ins Austauschen.
Also ich bin meine berufliche Tätigkeit, bin ich verschiedentlich in Russland, in Moskau, und habe dort Thurgauer Produkte verkauft. Und dann am Samstagmorgen bin ich mal auf dem Roten Platz gestanden. An dem Ort bin ich vor rund 30 Jahren auch schon mal gestanden gewesen. Und dann schaut das Telefon und meine verzweifelte Frau ist am Telefon und sagt, ich muss dir etwas sagen, mein Sohn nimmt Kokain.
Wie war das in dem Moment?
Und da bist du mal hilflos, du willst helfen, aber du bist im Ausland, du bist nicht mobil, du kannst nicht einfach einen Flug buchen und einfach zurückgehen. Und das sind dann einfach 2-3 ungewisse Tage gewesen. Wir haben dann telefoniert miteinander und als ich dann zurückgekommen bin, ist das ganze Ausmaß eigentlich bekannt worden.
Wie ist es zu euch? Wie ist es bekannt worden? Habt ihr mit eurem Sohn geredet oder welchen Weg hat das genommen?
Er hat sich selber seiner Mutter mitteilt.
Und dann sind eure ersten Schritte gewesen. Kannst du dich da noch erinnern? Was habt ihr gemacht?
Die ersten Schritte sind Schritte von der Hilfe gewesen. Wir haben versucht zu helfen. Er war zum Beispiel im Start Again in Zürich.
In dem Programm?
In dem Programm, wo er aber dann abgehauen ist. Er hatte verschiedene gewaltige Abstürze gehabt. Er war in verschiedenen Kliniken gewesen, also in der PUC war er, in Zembrach war er und so weiter.
Und hat er zu dieser Zeit geschafft?
Nein. Ja. Er ist von Beruf Maler, ist begeisterter Maler. Ja. Und er kann Techniken, die gewisse Leute heutzutage nicht mehr können. Also er kann restaurieren, er kann Sachen machen, die heute sehr gefragt sind, wie wenige können. Er hat dann auch einen Auslandaufenthalt in London, wo wir gemeint haben, wenn er in London ist, ist er weg von der Bar. Aber kaum war er in London, ist er dort gerade losgegangen mit Pilzli.
Also hat eigentlich den Zugang sofort gefunden, wieder
sofort,
zu Substanzen.
Ja. Ein Süchtiger findet es immer.
Also du würdest sagen, das bringt es eigentlich nicht, einfach nur den Ort zu wechseln?
Nein, das bringt es gar nicht.
Ja, weil das ist ja oftmals auch so eine Idee, oder?
Ja, es funktioniert überhaupt nicht.
Okay. Wie habt ihr das miteinander innerhalb von der Familie? Habt ihr euch gegenseitig unterstützen oder hat es zu viel Zwist geführt? Oder?
Nein, das eigentlich nicht. Wobei, wenn er einfach dann drauf war, dann ist er gekommen und dann hat er Reden gehalten. Dann hast du gemeint, irgendwie der Goethe sei in dem Wohnzimmer rein, wo da die grössten Ansprachen halte. Und wenn er dann nicht drauf war, dann war er einfach ein Würmeli. Wir haben es dann auch gemerkt, wenn er gekommen ist, wenn er Hunger hatte, ist er nicht drauf gewesen. Und wenn er drauf war, hat er keinen Hunger gehabt. Und zu dieser Zeit war er auch noch selbstständig erwerben. Er hat wieder ein Malergeschäft aufgetan, wo das Ganze angefangen hat.
Ja.
Und ich hatte das Hobby gehabt, mit Kollegen zusammen zu Abend ein Auto umzubasteln. Und dort kam ein Kollege und hat gesagt, da, ich habe etwas, wenn er auch. Und dort hat das Ganze dann angefangen.
Das, so ist er reingerutscht, ja. Verführt worden eigentlich.
Verführt worden, wie in den meisten Fällen.
Ja, zum einmal probieren. Mhm. Ja.
Da kommst du nicht mehr los davon.
Ja. Wie ist es dir ergangen in deinem Umfeld? Also privaten Umfeld, also Familie, Freunde, Arbeit, am Arbeitsplatz. Wie bist du mit dem umgegangen? Und hast du Verständnis gestossen? Oder wie hast du das damals erlebt?
Ich habe es einfach immer versucht zu kommunizieren. Weil wenn man nicht darüber redet, wird das Ganze totgeschwiegen und man kann nicht helfen. Und im persönlichen Umfeld habe ich das gesagt und mir ist es eigentlich auch gleich gewesen, was die Leute von dem halten, weil es hat mir niemand das Epiri abgekauft wegen dem. Mhm.
Was hat dir denn Kraft gegeben oder dich unterstützt in dieser Zeit? Oder wo haben die Ressourcen gehabt, vielleicht du und deine Frau?
Also das ist einerseits mal der Glaube. Und du weißt, dass nicht alles fertig ist. Mhm. Und dass du Hilfe hast und dass jemand da ist, der dich stützt.
Was hast du wahrgenommen, dass du gestützt wirst?
Ja.
Schön.
Und ganz schlimm ist dann mal geworden, wo er am Sonntagnachmittag hat er sich bei uns zu Hause versucht, Pulsadern aufzuschneiden. Ja. Dann ist natürlich die Polizei gekommen, Krankenwagen gekommen. Hat dann ein FU gegeben in Kirchberg. Aber ein paar Tage später war es natürlich wieder draußen gewesen. Und so ist es immer hin und her und hin und her gegangen. Bis er dann die glorreiche Idee hatte, mit seinem Dealer zusammen, er könnte jetzt auf Peru rügen und sich dort das Zeug selber importieren. Mhm. Und dann ist er dann aufgrund von einem Hinweis von der Kantonspolizei St. Gallen ist er am Flughafen Frankfurt verhaftet worden.
Gerade bei der Ankunft. In Deutschland aber.
In Deutschland, ja. Und das hat er für die 2 Kilo hat das 4 Jahre gegeben.
Und dann?
Und die hat er teilweise in Deutschland abgesessen. Und wir sind ihn dort besucht, in Weiterstadt zuerst. Das ist bei Frankfurt. Und das ist, ja, da kommst du vor wie im falschen Film, wenn du in so einem Gefängnis bist.
Aha.
Was da für Regeln gelten. Also wir hatten Sonderkonditionen gehabt. Normale Deutsche haben nur 1 Stunde bleiben und weil wir so weit gekommen sind, haben wir 2 Stunden bleiben. Aber nach 1 Stunde haben wir wieder den Besuchsraum rausgehen, in einem Vorraum. Und dort hat es ein Becken gehabt mit Goldfisch drin und einen Getränkeautomat, wo man nur 1 Getränk dürfen und so an.
Ja.
Und ich habe die Goldfische angeschaut und habe immer gemeint, die hätten auch Handschellen an.
Aha.
Und dann hat man wieder können, das ist bei einem langen Tisch gehockt und da der Wärter hat sein Sandwich, also seine Butterstulle gefressen und die anderen haben so geküschelt miteinander und unter dem Tisch sich so Briefli durchgeschoben und der hat nichts gemerkt.
Haben Sie das auch? Haben Sie auch zusammen noch ein bisschen kommuniziert unter dem Tisch?
Ja, ja.
Ah, gut.
Dann ist es weiter auf Hünfeld gegangen, das ist eines der modernsten Gefängnisse von Europa.
Wo ist das? Wo liegt das?
Das ist in der Nähe von Kassel.
Ja.
Und dort waren wir aber dann nur einmal, wie er nachher in die Schweiz gekommen ist. Und dort hat die Sicherheitsvorschrift, die rigorose geht es also nicht mehr. Mhm. Also ich hatte dort ein bisschen Nasenbrüten gehabt. Und dann haben wir die Sicherheitskontrolle gesehen und haben gesagt, ja, haben Sie sonst noch etwas? Und ich sagte, ja, ich habe ein Nasentuch, ich habe Nasenbrüten, geben Sie es her, Sie bekommen von mir ein neues.
Ui.
Aber wenn man dann drin war, einmal, ist man total frei gewesen.
Ah, der Eingang ist einfach angefilzt worden. Und
dann ist er nachher in die Schweiz gekommen. Und dort ist er dann vom Schweizer Konsul, der ihn besucht hatte, ist er nicht gut beraten worden. Weil er hat ihn gefragt, wenn er dann in die Schweiz käme, ob er dann einen Strafregistereintrag hätte. Und der Konsul hat gesagt, nein. Und das war falsch gewesen. Und das hat natürlich dann verschiedene Handicaps gehabt bei der Stellensuche.
Ja, schwierig.
Also er hat keine Stellung gefunden.
Ja.
Und gleichzeitig hat er dann noch Krankheit gehabt. Er hat einen Pilz auf der Lunge gehabt, verschiedene Operationen gehabt.
Mhm.
Und er hat dann irgendwann einmal eine IV-Rente bekommen und von der Pensionskasse noch etwas. Und von dem hat er dann können leben.
Mhm.
Und dann hat er aber wieder eben dann vermutlich irgendwie eine Erkrankung bekommen, eine psychische. Er hat er immer dann an seinem Auto umgebastelt und dann irgendwann hat er dann Nacht zum Tag gemacht und das hat dann seinen Mitbewohnern in dem Haus nicht so gepasst. Und dann haben sie vor rund ein Dreivierteljahr dort raus auf die Straße gestellt.
Direkt aus den Wegen?
Es war keine Wege, es war ein Haus, also ein Mehrfamilienhaus.
Ja. Ja.
Und seither wissen wir nicht mehr, wo er ist.
Oh nein. Wie gehst du mit dem um? Also wie ist das zum Aushalten, wenn man gar nicht weiss, wo jemand ist oder wo der Sohn ist, wie es ihm geht? Wie haltet ihr das aus?
Am Anfang war das ganz schrecklich. Er ist immer, weil er nicht mehr durfte Auto fahren, ist er dann mit dem Zug gekommen. Und zwischen dem Bahnhof und dort, wo wir wohnen, hat es ein Högerli. Mhm. Und dann kommt die Straße oben runter. Und wenn ich dort auf dem Sitzplatz sitze, im Garten raus, und dort raufschaue, ich darf hier nicht dort raufschauen, weil wenn immer dort jemand über die Kuppen reinkommt, meint er, oh, jetzt kommt er.
Hoffst du immer, bei jeder Person.
Oder? Ja.
Ja.
Ist zwar jetzt ein bisschen besser geworden,
ja,
aber es lässt dich einfach nicht los.
Ja. Ja. Und dann hast du irgendwie zu der ADA gefunden. Wie ist denn das gekommen, dass du heute der Präsident bist?
Das ist eigentlich ganz, ganz, also es gibt ja keine Zufälle. Mhm. Also wir haben uns ja im Kanton Thurgau haben wir uns Hilfe gesucht. Mhm. Und dort war der Thurgau noch nicht so gut organisiert in dieser Beziehung. Wir waren zwar in einer Selbsthilfegruppe, aber die war nicht geleitet. Und keine Fachpersonen dort gegangen. Ist nach dem dritten Mal ist das zu einem Teekränzli ausgeartet. Und dann haben wir gefunden, da müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr gehen.
Da hat man gar nicht mehr über Geschichten geredet von mir, sondern über alles?
Über alles andere geredet, nur über, nicht über das.
Mhm, dann sind wir gegangen.
Und dann habe ich aber einen Berufskollegen gehabt, der hat meinen Vorgänger, den Hans-Jürg Meder, kennt. Und der Hans-Jürg hat dann, dort hat es eine Zeitschrift gegeben, Perspektiven. Und die hat dann, mein Kollege hat die betreut. Mhm. Er ist aber verheiratet, hat aber kein Kind. Und dann hat er gesagt, ob ich ihm nicht könnte, ein bisschen helfen könnte, weil ich komme da etwas besser daraus. Ah, und so bin ich dann nach dem neuen Jahr da reingerutscht, bis ich eines Tages hat er gesagt, er macht das nicht mehr. Und dann habe ich das Perspektiven übernommen. Ah. Und dann habe ich mal irgendwann mal ein Mail bekommen von Hans-Jürgen und gesagt, ich trete als Präsident zurück und du wirst mein Nachfolger.
Wow, ja, ja.
Und so bin ich jetzt da.
Wann war das gewesen? Wie lange?
Das war etwa vor 5 Jahren gewesen.
Seit 5 Jahren.
Also LinkedIn hat mir gestern gesagt, ich sei 16 Jahre in der ADA.
Ah ja, wow.
Ich habe es nicht mehr gewusst.
Wow. Und wie geht es dir heute? Also wie gehst du heute mit dieser Situation um?
Ja, heute kann ich damit leben, wie man so schön sagt. Mhm. Aber es kommt einfach immer auf, es lässt dich einfach nicht los. Es ist einfach, die Intensität ist nicht mehr so stark. Und vor allem einfach, du suchst und suchst und suchst und suchst. Die Post wird nicht mehr zugestellt. Du gehst schauen, ist er in einer Einrichtung oder ist er in einem Wohnheim, in betreuten Wohnen und so weiter. Und du findest einfach nichts raus. Und mein älterer Sohn war sogar noch bei der Polizei. Mhm. Und die Polizei weiss ganz genau, wo er wohnt, aber sie geben keine Auskunft.
Ah, sie wissen das?
Ja, das weiss man. Aber so, wenn er nicht die Erlaubnis gibt, dass man das darf wissen, dann erfährst du nichts. Wenn du 18 warst, hast du als Eltern nichts mehr zu wählen. Du darfst nur im Schadenfall darfst du noch zahlen.
Das dürfen wir dann.
Das darfst du dann, ja.
Was würdest du heute eben anderen Angehörigen mitgeben? Was sind so Sachen, die dir am Herzen liegen?
Sucht sofort Hilfe und redet darüber. Und tun euch nicht verstecken, weil Not ist gross im ganzen Suchtbereich. Nur redet niemand darüber. Es ist einfach nach wie vor versteckt. Und wenn man gerade nur die Situation im Kanton Zürich anschaut, dort hat ja die ARUD, also das Zentrum für Suchtmedizin, die haben ja eine Schätzung gemacht, dass allein im Kanton Zürich über 400'000 Leute leben, die irgendwie am Rand oder direkt von einer Sucht betroffen sind.
Das ist enorm, ja.
Also liebe Leute, holt euch Hilfe.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Und genau, vielleicht gehen wir noch ein bisschen zu der ADA, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie sich die ADA auch entwickelt hat. Und dann vielleicht auch, hast du ja noch Vorstellungen, wie es weitergehen soll oder Forderungen, auch an die Stadt, an den Kanton oder was du siehst, wo hat es noch Potenzial? Also vielleicht fangen wir dort an, wie die Geschichte von der ADA noch zu beschreiben.
Ja. Also vor ich bei der ADA war, hat es eigentlich Beratung gegeben, persönliche Beratung, wir müssen vorbeikommen. Mhm. Und dann hat es bei der Corona-Zeit hat man dann angefangen, ein bisschen, telefonische Beratung zu machen. Und ich habe einfach dann gesehen, dass es einfach, dass viele Leute einfach Hemmungen haben und Angst haben, in eine Beratungsstelle zu kommen.
So vor Ort, oder dass das mehr Hemmungen
gibt. Ja. Und darum haben wir dann gefunden, mit dem Vorstand zusammen, wir müssen einfach niederschwelliger und niederschwelliger werden. Mhm. Und haben dann angefangen mit der Walk-in-Beratung, wo man nicht einmal muss den Namen sagen, wenn man kommt. Man kann einfach reinkommen am Mittwochnachmittag und sein Herz ausschütten.
Mhm. Ohne Termin
einfach kommen. Oder man kann telefonische Beratung haben. Und wichtig ist einfach, dass die erste Beratung ist immer gratis.
Für alle.
Weil es gibt ganzen Haufen Leute, die in dieser Situation sind, wo es einfach ins Geld hineingegangen ist, weil man einfach dauernd Geld gegeben hat. Und das ist nicht nur uns so gegangen, sondern das ist gab vielen anderen so. Und darum sind wir auch dankbar, dass die Stadt Zürich und der Kanton uns unterstützen.
Grossartig.
Darum haben wir dann eine Peer-Beratung entwickelt.
Peer, kannst du das nochmal
erklären? Das sind Angehörige, die genau das alles auch durchgemacht haben oder durchmachen. Die sind aber vor uns geschult worden, dass sie auch eine Erstberatung machen können, ein bisschen Ängste nehmen und zeigen, wie es weitergeht und wo sie können effektive Hilfe holen. Dann haben wir natürlich unsere Themenübung, unsere Schulungen, Kraft und Act und jetzt das ZRM, Zürcher Ressourcenmodell, wo wir den Leuten auch durch Schulungen mitgeben wollen, wie sie sich können abgrenzen können, sich können Freiräume schaffen und wie sie mit dem Süchtigen können besser kommunizieren können, dass sie nicht immer in die gleichen Fallen hineinlaufen.
Also Kommunikationstechniken, genau. Und dann auch Selbstfürsorge.
Selbstfürsorge, ja, das ist ganz wichtig.
Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Hast du so Perspektiven, was mit der ADA weiter soll gehen?
Ja.
Oder darf sich entfalten noch?
Also, wir haben einfach festgestellt, es gibt einen ganzen Haufen Beratungsstellen im Suchtbereich. Aber die ADA ist schweizweit die erste und nach wie vor die einzige Fachstelle, die nur Angehörige beraten tut.
Und warum ist das wichtig?
Weil sobald man die Angehörigen und die Süchtigen in die Beratung mitnimmt, tut sich bald das Thema ändern. Und dann steht plötzlich der Süchtige im Mittelpunkt und nicht mehr die Angehörigen. Und darum würden wir empfehlen, dass die Süchtige oder die kranke Person soll sich noch jemand anders Hilfe holen, zum Beispiel bei der ARUD oder bei einer anderen Suchfachstelle, und die Angehörigen sollen zu uns kommen. Und dann, wenn es nötig ist, tun wir gerne mit der anderen Fachstelle tun wir uns austauschen und schauen, wie es weitergehen kann. Und weil das eben so wichtig ist, planen wir als ersten Schritt oder als nächsten Schritt die Expansion in die ganze Schweiz. Das heisst, man kann von der ganzen Schweiz kann man uns anrufen. Mhm. Der erste Termin ist auch dort, kostenlos. Und man kann dort eine telefonische Beratung bekommen. Und wenn es nötig ist, kann man auch in Zürich kommen für eine persönliche Beratung. In der Zwischenzeit haben wir auch Klienten aus dem Tessin, aus der Westschweiz, aus dem St. Galler Rintel, aus Frauenfeld, von überall.
Einfach, weil es das Angebot im Moment nur bei uns gibt, oder?
Ja.
Ja, ja. Das zeigt ja auch, dass es gefragt und
gebraucht wird. Es ist gefragt, ja. Mhm. Ich frage nur weiss man es leider nicht. Zu wenig. Wir sollten einfach noch ein bisschen mehr Power haben, um in die Werbung können investieren.
Ja.
Aber da sind wir dran.
Ja, Erwin, was gibt es noch, wo wir heute noch nicht angeschnitten haben? Was das Thema, was dir vielleicht noch wichtig ist?
Ja, ich wünsche mir einfach, dass einfach mehr geredet wird, dass auch die Medien langsam auf das Thema sensibilisiert werden, weil es ist eben plakativer über einen Süchtigen schreiben, wieder über den Angehörigen. Kokainsüchtiger hat seinen Partner erstochen. Mhm. Das gibt eine Headline.
Ja.
Aber Mutter ist bankrott, weil sie ihm Sohn dauernd Geld gibt. Das ist nicht so lustig.
Mega wichtig. Mhm. Dann würden wir heute für heute hier abschließen.
Genau.
Danke vielmals,
Erwin. Ich bedanke mich, ja.